Wir haben in diesem Jahr ganz viel von dem verloren, was den Bergischen Herz hier ausgemacht hat in all den Jahren. Das ist eine unerträgliche Situation für all diejenigen gewesen, die hinter den Kulissen arbeiten. Und daran müssen wir arbeiten. Das haben wir auch versäumt, das haben wir auch schlecht gemacht. Wir haben es auch zu spät erkannt. Und das darf uns nie mehr passieren.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Dann sage ich mal herzlich willkommen zum Proseminar Textinterpretation für Hobbyjuristen und Handballfans.
Herzlich willkommen, ja. Bin dabei.
Oder auch die Löwenzeit, der BHC-Podcast. Und die Frage, was heißt denn das jetzt eigentlich alles und was wird denn nun? Seit letzten Freitag wissen wir, der BHC steigt definitiv in Liga 2 ab. Es hat eine Sitzung des Schiedsgerichts gegeben mit Ergebnissen, die zumindest Fragen aufwerfen, nämlich vor allem, was da alles so zwischen den Zeilen steht oder nicht steht. Was wir wissen, was wir nicht wissen, was wir ahnen, was wir vermuten und natürlich die Frage, ja, wie geht's nun für den BHC weiter, der jetzt gesichert damit für die zweite Liga planen kann, / planen muss, da hängen ja personelle Fragen dran. All das werden wir besprechen in dieser Folge. Unsere personelle Aufstellung ist wie immer in dieser Saison Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Hallo Thorsten.
Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und damit rein in diese Löwenzeit. Laut des Tickers übrigens, Tom, Folge 199, also der 199. BHC-Podcast, den wir jemals zusammen gemacht haben.
Boah, das ist echt viel, ne? Hat sich echt aufgeleppert. Dann ist der erste in der zweiten Liga der 200.
So wäre es. Es kommt nun definitiv so. Der BHC steigt in die zweite Liga ab. Soll ich uns mal den Spaß gönnen, Tom? Diese sagenumwobene Erklärung der Handball-Bundesliga und des Bergischen Handballclubs 06 e.V. vorzulesen.
Lang ist er ja nicht.
Eben, in der Tat. Mit Hinweis auf erhebliche kartell- und europarechtliche Unwägbarkeiten hat das unabhängige Schiedsgericht einen finanziellen Ausgleich zugunsten des Bergischen RC zur Erledigung des Rechtsstreits vorgeschlagen. Dieser Vorschlag diente dazu, weitere gerichtliche Verfahren zu vermeiden und so möglichen Schaden von der Handball-Bundesliga und allen Clubs abzuwenden. Nach intensiven Verhandlungen haben beide Parteien dem gerichtlichen Vorschlag zugestimmt. Durch diesen Vergleich sind alle zwischen den Beteiligten streitgegenständlichen Ansprüche endgültig erledigt. Der Bergische Handballclub 06 e.V. wird in der Saison 2024/25 in der zweiten Handball-Bundesliga antreten. Zitat Ende. So wurde es am Freitag verhandelt in Hannover. Was wir wissen, was wir gehört haben, gute 5 Stunden soll es gedauert haben. Ah. Irgendwie so von 12 Uhr mittags bis kurz vor 17 Uhr nachmittags, da stand ein Ergebnis da. Der BHC mit relativ kleiner Delegation, glaube ich, vor Ort. Philipp Tischi als Geschäftsführer war da, Thorsten Hesse als Pressesprecher und ja, der anwaltliche Beistand. Weißt du, durch wen die HBL vertreten war?
Also Andreas Thiel auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ob was da noch alles für Anwälte dann bei war, kann ich auch Detail nicht sagen. Aber HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann war da. Der Chef von der Lizenzierungskommission war da, dessen Name mir gerade nicht, Nordmeier mit Nachnamen. Also ich glaube nicht, dass es ganz leer war, ja, das jetzt nicht. Ne? Für den BHC waren ja auch dann mindestens 2 Anwälte noch vor Ort.
Worum ging's? Da gab es ja nur auch die Tage vor der Verhandlung schon spannende Diskussionen darum, um was denn nun eigentlich gerungen wird. Wir haben es in der letzten Folge und ja auch in den Berichten, die es bei dir in der Zeitung, bei uns im Radio zwischenzeitlich gab, intensiv aufgearbeitet. Der BHC hat ja sich mal wieder zu Wort gemeldet, sehr deutlich auch seine Zweifel angemeldet an der Rechtmäßigkeit der Erstliga-Lizenz an den HSV Hamburg und hat Schadenersatz sozusagen reklamiert aus diesem Umstand. Optimalerweise, indem man, darauf hatte man spekuliert, oder es wäre eine denkbare Option gewesen, darauf zu setzen, dass der BHC einen 19. zusätzlichen Startplatz in der Handball-Bundesliga erhält. Man wollte ja auch Einblick bekommen in die Lizenzunterlagen oder in die Unterlagen, die zur Lizenzierung des HSV Hamburg geführt haben. Am Ende kam nun doch anderes raus, eine Form der Entschädigung, eine Form des Ausgleichs, allerdings in finanzieller Form.
Ja, es ist jetzt ein bisschen gemixt, was du erzählt hast. Es ist ja so, dass tatsächlich der Antrag vom Schiedsgericht auch bestand, dass man als 19. Mannschaft am Spielbetrieb teilnimmt. Zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestand dann dieser Antrag. Das musste man tun, nachdem die Lizenz an den HSV Hamburg abschließend erteilt worden ist. Das war dann quasi der Fall. mit Hinterlegung dieser Sicherheitsleistung. Also es gab ja ein Schiedsgericht für den HSV Hamburg, wo über diesen Formfehler dann ja auch gesprochen wurde, der ja dann letztendlich dafür verantwortlich war, dass man salopp gesagt eine zweite Chance bekommt. Und dann wurde halt diese Sicherheitsleistung hinterlegt. Damit war die Lizenz final erteilt und man kann sie ihm auch nicht, also auch jetzt laienhaft gesprochen, man kann ihm die Lizenz jetzt auch nicht einfach wegnehmen. So, das heißt, man musste auf den 19. Startplatz gehen, den, ja, der halt relativ unbeliebt ist. Den der BRC natürlich eigentlich auch nicht will mit 19 Teams spielen, aber eine andere Wahl gab es ja nicht, wenn man in der Bundesliga bleiben will. Und ein anderer Antrag war eben, dass man Akteneinsicht bekommt in die Lizenzierungsunterlagen des HSV Hamburg, weil das ist ja letztendlich der Stein des Anstoßes, dass man sagt, diese Lizenzierung ist nicht rechtmäßig abgelaufen, da man hätte dem die Lizenz nie geben dürfen, auch ganz platt gesagt. Und kurz vor der Verhandlung, das war so der Mittwoch, da gab es dann eine Mitteilung des BRC, dass man den Antrag auf den 19. Startplatz zurückzieht vor dem Schiedsgericht, um diese Entscheidung für den 19. Startplatz ans HBL-Präsidium zu geben, zuerst, bevor ein Schiedsgericht darüber urteilt. Was ja dann bedeutet, das HBL-Präsidium kommt zusammen und diskutiert darüber, macht das jetzt Sinn, vielleicht gibt's Gründe, dem BRC dann den 19. Startplatz zu geben. So, und dann stand da auch drin, dass das, so sinngemäß formuliert, auf Wunsch der HBL geschehen ist, dass man dann diesen Punkt rausnimmt, um das ans Präsidium weiterzugeben sozusagen. Dem hat die HBL dann am Abend noch widersprochen in der offiziellen Mitteilung, wirklich nur diesen Punkt, dass man nicht den BRC gebeten hat, ein anderes Verfahren einzuleiten. Ich denke mal, man bezieht sich damit darauf, also ehrlich gesagt, sorry, dass ich das hier so sage, aber wenn ich jetzt die Öffentlichkeitsarbeit für die HBL mache, warum schreibe ich denn da nicht konkret rein? Ja, nein, wir haben den BRC nicht gebeten, diesen Antragspunkt zu streichen. Also genau die Formulierung, die der BRC dann gewendet hat, nach dem Motto, das dementieren wir, das machen wir nicht, dann ist dann da wieder eine neue Formulierung drin und man soll sich wieder denken, um was es dann da gehen könnte. Also man kann es sicher denken, aber nichts Genaues weiß man nicht. Also die Transparenz ist auch... Das ist der Wahnsinn. Naja, egal, das nur so nebenbei, ist ja eine Kleinigkeit. Also quasi BRC behauptet dies, HBL sagt wieder, nee, wir haben den nicht darum gebeten, alles klar. Aber dieser Punkt war eben nicht mehr beim Schiedsgericht da, sondern es ging nur um diese Akteneinsicht. Also war eigentlich damit zu rechnen, die Geschichte geht weiter, weil das stand dann auch im Statement des BRC. Wenn da nicht eben sinngemäß positiv vom Präsidium beschieden wird irgendwann, dann kann man ein neues Schiedsgericht eben anrufen, um darüber zu sprechen. So, und... So ging es dann ja wohl auch los. Es ging nur um diese Akteneinsicht und die Dinge haben sich dann, wie ich finde, durchaus überraschend entwickelt, dass man sich am Ende dann eben vergleicht und eben nicht den Weg weitergeht und um 19. Startplatz noch verhandelt. Und warum dies dann genau so ist, ist natürlich ein bisschen im Bereich der Spekulation.
Aber gehen wir nochmal auf die Inhalte oder dessen, was man möglicherweise auch erhofft hätte, dann zu sehen in den Unterlagen. Der Punkt, so habe ich es verstanden, ist ja der zu sagen, ja, am Ende des Tages hat der HSV Hamburg jetzt mit Verspätung, mit dem berühmten Bierdeckel, von dem Jörg Förster gesprochen hat, also hat die Sicherheiten, die finanziellen Sicherheiten auf dem Papier bzw. auf dem Konto, die man gerne hätte, auch für die kommenden Saison erbracht. Aber es bestehen nach wie vor Zweifel, ob sie zu dem Zeitpunkt, als es eigentlich notwendig war im Lizenzierungsverfahren, so der Fall war, dass die finanzielle Sicherheit da war.
Weil wir seit Mitte April Tag für Tag immer wieder deutlich gemacht haben, dass wir die Lizenzvergabe für einen Wettbewerber in der Liga für nicht korrekt halten. Davon sind wir auch nicht abgewichen und in den vergangenen 6-7 Wochen hat sich eigentlich mit jedem Tag diese Einschätzung erhärtet. So dass wir jetzt sagen können, sie ist nun wirklich nicht gerechtfertigt. Weil in dem Lizenzierungsverfahren sind ja Dinge bewertet worden, die nachweislich nicht eingetreten sind, die jetzt im Prinzip ersetzt worden sind, also in einer Substitution durch Fremdmittel. Und das kann ja nicht Sinn eines Lizenzierungsverfahrens sein.
Also das ist schon der Punkt, den der BRC da gemacht hat. Klar, jetzt ist ein Investor beim HSV eingesprungen, der halt die ganzen Verbindlichkeiten ausgeglichen hat und auch, so sagt man, ne, dann ja auch diese Sicherheitsleistung dann letztendlich für die kommende Saison hinterlegt hat bei der HBL. Also insofern große Gezeiten beim HSV Hamburg sozusagen, ja, durch einen Investor. Aber da kam ja dann eben von Jörg auch dieser inzwischen berühmt gewordene Bierdeckel-Vergleich und nach dem Motto, okay, dann kann man ja bei Lizenzvergabe eben auch hinschreiben, am 10. Mai schenkt mir Max Mustermann 5,1 Millionen Euro auf den Bierdeckel schreiben und dann reicht das. So ein bisschen könnte man sich das Prozedere ja sparen. Genau, also es geht drum, dass man ja eben vorher sozusagen, also bei Einreichung der Lizenz dann eben nicht vernünftig aufgestellt war sozusagen oder auch schon vorher, in den Jahren vorher auch schon oder ein Jahr vorher zumindest.
Jetzt lesen wir mal zwischen die Zeilen oder mal in dieses Urteil, in diese Entscheidung des Schiedsgerichts das hinein, was da vielleicht nicht so wirklich offiziell steht. Ich verkürze mal. Wäre das Schiedsgericht zur Auffassung gekommen, A, das, was der BHC da reklamiert, ist so völlig abwegig und hätte vermutlich auch keinerlei Chance vor einem Zivilgericht, was ja dann der nächste Schritt gewesen wäre, durchzukommen, völlig unbegründeter Einwand, dann hätte man das ja wahrscheinlich ohne irgendeine Form des Ausgleichs versucht zurückzuweisen. Also es sind ja zwei Punkte drin. Zum einen ist klar, wäre es zu einer zivilgerichtlichen Folge gekommen, man wäre da vor ein ordentliches Gericht gegangen, klar, das wäre nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, es wäre eine ewige Hängepartie gewesen, die klar für alle, auch für den BRC, aber auch für die gesamte Bundesliga eine tierische Belastung gewesen wäre, wenn keiner über Wochen oder Monate weiß, was aus dieser Nummer rauskommt. Nichtsdestotrotz, ich interpretiere jetzt, dass da doch am Ende, wir wissen nicht, wie hoch diese Ausgleichszahlung ist, aber dass dieses Urteil, dieser Schiedsspruch so zustande gekommen ist, dass, ich formuliere es mal so, die HBL dazu verdonnert wird, dem BHC eine Ausgleichszahlung zu leisten, deutet doch schon darauf hin, dass da genug Substanz gesehen wird, dass ein Verfahren vom Schieds vor einem ordentlichen Gericht Aussicht auf Erfolg gehabt hätte oder zumindest die Anwürfe ausreichend also, Fundament haben.
Das steht ja im Prinzip da. Hinweis auf erhebliche sogar, kartellrechtliche, du hast die Formulierung davor liegen.
Kartell- und europarechtliche Unwägbarkeiten.
Ja, das Unwägbarkeiten heißt ja sowas wie, sicher, so richtig sicher kann man sich hier nicht sein. Also vielleicht ja auch beide Seiten. Ich meine, zu einem Vergleich gehören ja immer irgendwie logischerweise zwei. Ne, wenn wir vor ein Gericht gehen und uns wird ein Vergleich vorgeschlagen, wir sind uns hundertprozentig sicher, dass wir aber recht haben, naja, dann machen wir keinen Vergleich. Ne? Also gilt es ja im Prinzip für beide Seiten. Also die HBL wird ja nicht dazu verdonnert, den Vergleich anzunehmen. Das müssen sie ja auch nicht tun. Wenn sie sagen, nee, also das ist ja wirklich, nee, machen wir nicht. Da lass die vor ein ziviles Gericht gehen. Die haben gar keine Chance, dann müssen sie den Vergleich ja auch nicht annehmen. Also die können sich ja auch nicht 100% sicher sein. Und so wird es umgedreht und natürlich aus BRC-Perspektive auch sein. Da musst du dir dann überlegen, naja, gehen wir jetzt vor das, machen wir den ganzen Weg, den zivilen Weg, erhöhen damit natürlich den Druck auf die HBL. Also wer weiß, das ist jetzt auch freie Interpretation natürlich. Wer weiß, wie die anderen Clubs dann oder die HBL dann entscheidet, wenn sie das noch vor Augen haben. Da kommt ein Zivilverfahren, das könnte am Ende richtig teuer werden. Vielleicht brechen sie doch noch ein und machen den 19. Startplatz, den ja eigentlich keiner will. Ne? Aber weißt du halt nicht. Ne? So, dann geht's halt weiter. Der BRC geht in die zweite Liga. Es geht vor ein ziviles Gericht. Und wie du sagst, dann wird im Dezember irgendwann ein Urteil gesprochen. Und dann kann ja alles dabei rauskommen. Dann kann es ja sein, dass die wirklich sagen, oh ja, der BRC hat wirklich recht hier. Man muss Einblick bekommen, als für unbeteiligte Dritte zumindest, beziehungsweise schweigepflichtige Dritte. Da muss man Einblick in diese Lizenzunterlagen bekommen. Und dann guckt man da rein und sieht dann auch noch, man muss ja dann noch weitergehen. Gut, das ist wirklich nicht okay gewesen. Der BRC hat da auch recht, dass das unregelmäßig abgelaufen sein könnte. Und du gewinnst dann am Ende, ja, dann wird's natürlich richtig, richtig teuer. Nur dieses Gericht kann natürlich nicht entscheiden im Dezember so, jetzt geht ihr in die erste Liga oder sowas, sondern nur sowas, ja, der Abstieg war dann nicht berechtigt vielleicht. Das wird dann halt finanziell kompensiert. ne, wie was dann passiert, keine Ahnung. Das ist ja wirklich komplett, wenn du dann da recht kriegst, ist es natürlich möglich, dass die Liga dann sagt, so nächste Saison spielt ihr unabhängig vom sportlichen Aufstieg wie der erste Liga. Das ist natürlich denkbar, weil sonst wird der Schaden ja immer größer, ne, wenn man in der zweiten Liga bleiben müsste. Also ist ja jetzt völlige Spinnerei letztendlich. Aber das ist dann das eine. So, ziehst du das dann durch, kannst du natürlich richtig triumphieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass du vor diesem Gericht einfach keine Chance hast oder noch eine Instanz bemühen musst, dann verlierst. Es wird richtig, richtig teuer. Du hast gar nichts, sondern nur richtig Kosten. Ne? Dann ist es natürlich jetzt auch leichter hergesagt, hey, das musst du durchziehen. Klar, mein Gerechtigkeitssinn sagt auch, naja, du hast vorher gesagt, dass so siehst du das, jetzt zieh es halt auch durch. Ne? Das ist auch so mein erster Instinkt da. Aber wenn du jetzt vor Gericht stehen würdest in einem ganz anderen Fall und es kommt dann ein Vergleich, mit dem du dann auch ja, irgendwo leben kannst, weil du dir halt auch nicht 100% sicher bist, dass du vor Gericht dann eben am Ende den ganzen Weg gehen kannst und gewinnst. Das weißt du ja nie in so einem Gerichtsverfahren. Dann machst du dann vielleicht den Vergleich. Ich finde das halt leichter hergesagt, was man ja dann auch liest. Der BRC muss dann aber auch durchziehen. Nee, das sehe ich nicht so. Muss man nicht. Man kann. Natürlich kann man, aber man hätte es auch jemand verübeln dürfen. Aber dass das jetzt nicht macht, ist für mich auch in Ordnung, einfach weil man ja die Hintergründe logischerweise nicht ganz so genau kennt und durchblicken kann. Und die Anwälte für den BRC werden dann natürlich auch geraten haben, naja, komm, dann machen wir vielleicht lieber den Vergleich. Die werden nicht gesagt haben, nein, das ist okay, all the way. Und dann sagt, salopp gesagt, sagt dann Philipp Tüchy, nee, komm, wir nehmen das Geld. Das glaube ich nicht. Ne? Da wird schon Hand und Fuß hinter sein, hinter dieser Entscheidung, beidseitig. Ne? Und deshalb ist es halt natürlich irgendwie interessant. Ja, wenn man fragt sich schon, was wäre denn jetzt dabei rausgekommen? Ne? Als Außenstehender möchtest du es natürlich gerne wissen. Aber da ist jetzt Ruhe. Und ich bin gespannt, was das dann so mittelfristig dann eben vielleicht für Veränderungen auch mit sich bringt im Lizenzierungsverfahren.
Hast du irgendwelche Hinweise, Andeutungen bekommen, die uns in die Nähe bringen könnten, wie hoch diese Entschädigung, dieser Ausgleich sein könnte?
Aber also,
das werden jetzt nicht 3.000 bis 5.000 Euro sein, vermutlich.
Nee, natürlich. Es wird keine Million sein, glaube ich. Mhm. So, es wird aber auch nicht weniger als 100.000 Euro sein. Ne? Mhm. So, aber wie viel das dann genau ist, weiß ich nicht.
Wenn wir vielleicht dann im Etat für nächstes Jahr irgendwo. Irgendwo muss es ja auf. Bei sauberer Buchhaltung.
Wir haben denselben Etat wie in der ersten Bundesliga.
Das wäre.
Das glaube ich nicht. Ne? Dann wäre es ja kein Vergleich.
Lass uns mal die Frage des, wie interpretieren wir das denn nun nochmal aufgreifen? Weil klar, diese emotionale Achterbahnfahrt, auch für die Fans, die gefühlt 2, 3 Spieltage vor Saisonende wussten, wir steigen ab, dann keimte nochmal sportliche Hoffnung, dann keimte nochmal wieder juristische Hoffnung, das irgendwie noch auf anderem Wege erreichen zu können. Ich glaube, der erste Impuls bei manchen war auch schade. Also ist es natürlich de facto auch, dass der BRC nicht mehr erst klassisch spielt. Aber also ich bin ein bisschen auf die Frage raus, gewonnen, verloren. Mein Gefühl sagt mir, auch mit dem, was wir gerade nochmal so besprochen haben, nein, der BRC ist nicht der Verlierer. Moralischer Sieger ist vielleicht auch zu hoch gegriffen. Bleibt es bei dem Fazit zu sagen, naja, es hat sich zumindest gelohnt, gekämpft zu haben?
Ah, schwierig, ne? Also vielleicht schon ich würde die Frage bejahen, wenn man denn jetzt vielleicht ein bisschen mehr Transparenz in dieses Lizenzierungsverfahren auf Dauer bekommt. Es ist ja immer wieder behaupten, dass ja auch Leute das dann für bestimmte Vereine also man sagt jetzt immer so salopp Lex Hamburg, das ist natürlich, ja, das ist halt einfach populistisch auch. Will das eigentlich nicht so wiederholen oder so, aber man hat halt nicht wirklich Überblick, was da jetzt genau passiert. Klar, es werden nie alle Lizenzierungsunterlagen irgendwie veröffentlicht, für die Öffentlichkeit einsehbar oder sowas. Aber wenn du halt diesen Eindruck bekommst, das wird irgendwo in einem Büro entschieden, der da so drüber guckt. Und ne, also wenn dieser Eindruck entsteht, dann ist das halt nicht gut. Und vielleicht ändert sich da ja schon irgendetwas. Ne? Mhm. Dann könnte man hinterher sagen, ja, der Weg hat sich dann wirklich gelohnt, auch dann echt für die Gesamtsituation. Ne? Jetzt nicht für einen persönlich. Ich glaube, in dem Streit persönlich, da ist ja der Punkt, du bist halt 17. du bist dann, wenn du diese Unregelmäßigkeiten siehst, dann quasi dazu verdonnert, das zu machen. Also ich finde auch, ja, ich weiß nicht, ob Eisenach das gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es Vereine gibt, die es auch gemacht hätten, wenn sie diesen Anhaltspunkt...
Erlangen, wenn es anders gelaufen wäre.
Ich weiß ich natürlich nicht. Ja, wenn du jetzt da anrufst, dann werden die auch nicht sagen, na klar, hätten wir das gemacht. Ne, natürlich nicht, das wissen wir nicht. Aber da jetzt da diesen Buhmann auf den BRC zu schieben, was ja dann auch teilweise passiert ist. Hast du dass,
Buhmann oder Buhmann gesagt?
Ja, ich meinte jetzt in dem Fall Buhmann. Das finde ich absolut verkehrt. Ne? Und aber ob man dann am Ende sagen kann, ja, okay, es hat sich wirklich gelohnt. Die Hoffnung besteht, dass es sich finanziell gelohnt hat, natürlich, ne, dass man also da mit der, mit dem Vergleich dann zumindest da noch für sich was Zufriedenstellendes rausgeholt hat. Diese Hoffnung ist natürlich da, aber es ist natürlich auch aufreibend, diese ganze Streiterei und so. Das ist natürlich nichts. Ich glaube, das macht keiner jetzt wirklich, weil er da Spaß dran hat, ne, sondern einfach, weil es ein, ja, weil man den Schritt als notwendig und richtig erachtet hat. Ja, das glaube ich dann schon.
Und ich fand es zumindest spannend, auch wenn man sich so, sag ich mal, auf einigen bundesweiten Handball-Sportportalen umgeguckt hat, das wird hier natürlich mit lokaler Brille immer anders gesehen, war da schon auch eine gewisse Vielfältigkeit der Meinung da. Klar hat auch der BHC da einen draufgekriegt nach dem Motto, so, ihr seid abgestiegen, seid doch mal ruhig und fangt hier nicht das Zetern an, aber schon auch gerade das, was du gesagt hast, da fallen dann so Worte wie Schweigegeld, Lösegeld sozusagen. Ne? Also ja. Es ist schon ja auch, finde ich, das fand ich spannend, auch in den Kommentaren, die man dann da so liest, schon noch einiges Zweifel auch Richtung HBL, Richtung Ligaverband hängen geblieben. Also die Frage wird sein, was davon bleibt tatsächlich hängen und was ja geht so im Flirren der Sommerhitze, der Sommerpause dann unter und ist, wenn der BRC aus dem Erstliga-Zirkus ja dann auch tatsächlich erstmal raus ist, dann auch ganz schnell wieder unter.
Ja, genau. Das wird schon spannend zu sehen. Also ich glaube so, dass das alles da so ablief, dass es sicherlich gibt der Handball da kein gutes Bild ab für jemanden, der von außen drauf guckt, gerade der sich vielleicht nicht so viel damit beschäftigt. In meinem Bekanntenkreis habe ich einige Leute, die sind Fußballfans und gucken auch wirklich also viel Sport, aber eben Fußball, interessieren sich eigentlich gar nicht für Handball und Handball läuft da nur so nebenbei und die verstehen das überhaupt gar nicht, also haben gar kein Verständnis für diese gesamte Posse, für die gesamte Situation, weil es so unfassbar amateurhaft wirkt. Ne? Also gerade ein Freund von mir, der hat sich da richtig eingelesen dann in dieses ganze Thema und meinte, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt liest, also ich sag mal so ein paar Zitate, die er zwischendurch gesagt hat. Das liest sich jetzt so, als würde jetzt die HBL demnächst mit dem BHC einen trinken gehen oder im Präsidium trinken die jetzt einen und dann beschließen sie mit 19 Mannschaften zu spielen. Und so, ja, solche Sachen kommen da vor, dass da keiner genau weiß, was da genau passiert ist in dem Lizenzierungsverfahren im HSV Hamburg. Ja, okay, wir setzen da eine Frist. Ach nee, das war ein Formfehler. Jetzt müssen sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Also immer irgendwie was anderes. Dann stellt sich hier Frank Bohmann, der Geschäftsführer der HBL, hinterher dahin und spricht davon, von der Satzung, von seinem Satzungstext abgewichen zu sein, weil er es dem Lizenznehmer, in dem Fall dem HSV Hamburg, einfacher machen wollte. Also das war ein so unbeholfenes Interview auch. Also ja, da sind einfach so viele Dinge vorgekommen, dass jetzt nicht nur dann meine BHC-Brille oder sowas, sondern das ist das, was mir gespiegelt wird von Leuten, denen der BHC völlig egal ist, die einfach sagen, ey, das ist ja so dilettantisch alles. Ja, das bleibt für mich am Ende hängen. Und ob das über die Sommerpause versandet, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass irgendwas passiert. Ja, denke ich schon. Aber das ist jetzt natürlich nicht mehr hier so richtig unser Thema. Das ist ja eher ein überregionales Ding. Und beim BHC muss man jetzt schon aufs Sportliche gucken und einfach sehen, ja, ne, wie ist das in der zweiten Liga? Und du hast eben gesagt, die Hoffnung war eben da, dass das ja dann irgendwie doch noch was wird. Die hatte ich auch tatsächlich bis zum Schluss. Und als dann für mich dann klar war, okay, jetzt ist der Abstieg da, das hat mich auch echt noch so, hat mich mehr angefasst, als ich das dachte, dass es möglich ist. Ne, ich war ja schon so, ja, kann auch alles mit zweite Liga sein und so weiter, aber als es dann echt feststand, ja, das ist echt nochmal so ein Moment, ne, das war doch, hat sich für mich so angefühlt wie der Abstieg 2017 in so 5 Minuten, ne? Mhm. Weil das dann auf einmal so da ist, okay, jetzt bist du weg. Und das ist so unnötig gewesen, wenn du dir das anguckst, eigentlich, was so die gesamte Saison war. Das ist so ärgerlich, der Abstieg, ne? Unabhängig von der Juristerei. Und ist das einfach bitter.
Ja, es bleibt der Eindruck, auch seitens der HBL, man wollte das Thema zumindest abräumen, weil alle, nicht nur die Liga, sondern natürlich auch der Bergische HC, planen muss und damit jetzt auch planen kann für die zweite Liga. Eine Frage ist geklärt zumindest, die Trainerfrage, die hat man noch vorletzte Woche final eingetütet, indem man Arno Gunnarsson und Markus Pütz zum gleichberechtigten Trainer-Duett, Trainerteam gemacht hat für die kommenden 2 Jahre. Einige andere Fragen sind jetzt gerade noch offen. Um die kümmert sich Fabian Gutbrot, der, das ist ja auch sozusagen noch Personalie gewesen, jetzt neuer sportlicher Leiter ist und vermutlich gerade eine Menge Telefonate führt. Was wir wissen ist, von den 18 Spielern, mit denen der BHC eigentlich für die kommende Erstligasaison geplant hatte, haben 13 einen ligaübergreifenden Vertrag oder andersrum bei 5 ist es so, die zunächst mal nur einen Vertrag für die erste Liga haben. Christopher Rudek, Lukas Stutzke, Isaac Persson, Mats Andersen und Frederik Ladevogelt. Das heißt, da wird gerade vermutlich viel telefoniert, gesprochen, zum einen mit den 5, aber auch mit möglichen Alternativen. Wovon gehst du aus aktuell?
Ja, also ich glaube schon, ich kann mir beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, das hat Markus Pütz, Trainer Markus Pütz, mir auch im Interview schon bestätigt, also dass jetzt alle bleiben, das ist eigentlich ausgeschlossen, das hat er auch schon gesagt, was natürlich ja wahrscheinlich zum einen am BHC liegt, weil man sich ja auch alle, klar, der Etat wird geringer, man hat geringere Einnahmen in der zweiten Liga, weniger TV-Gelder, Partnereinnahmen sind geringer und so, dann kann man sich natürlich nicht den gleichen Kader leisten, ne? Das ist das eine. Das andere ist sicherlich auch, dass natürlich manche Spieler, muss man dann auch verstehen, dann in der ersten Bundesliga eben bleiben wollen. Ne? Ich würde mich jetzt wundern, wenn jetzt ein Lukas Stutzke nach Potsdam geht zum Aufsteiger. Ne? Hm. Das wäre für mich so, da würde ich dann denken, ey, kannst du das Jahr zweite Liga jetzt spielen. Ne? Aber wenn er jetzt dann bei einem Verein aus einer etwas weiter Region oben an da unterkommt, dann würde ich jetzt, ja, da muss man dafür einfach auch Verständnis haben. Ne? Das eine, von daher, ich glaube nicht, dass da alle bleiben, aber ich habe schon die Hoffnung, dass von diesen 5 noch welche bleiben. Ne? Mhm. Und ja, wie ich das gerade gesagt habe, wenn ich aus meinen Gesprächen auch jetzt mit Lukas Stutzke nach dem Spiel, auch wie er klang auf Dein in dem Interview danach, mein Gefühl wäre eher, ja, okay, wenn wir jetzt absteigen, dann bin ich weg. Das war so mein Eindruck, ne? Aber ohne, dass er das gesagt hat. So, das werden wir dann eben mal sehen. Und bei allen anderen wäre ich relativ unsicher, wie das dann so ist. Und das werden jetzt halt die nächsten Tage zeigen. Relativ spannend. Und man wird natürlich auch nicht ohne Neuzugang auskommen, dann am Ende des Tages.
Klar, sind natürlich möglicherweise auch ganz menschliche, irdische Faktoren sozusagen. Der eine hat eine Familie und hier gewisse Wurzeln geschlagen, der andere ist dann möglicherweise ein bisschen räumlich flexibler. Da werden verschiedene Faktoren möglicherweise, klar, andere Angebote und die Frage der Perspektiven mit reinspielen. Wo siehst du verstärkt? Man hatte schon angedeutet, gegebenenfalls wird man sich auf der Torhüterposition nochmal verstärken müssen.
Naja, das hängt ja davon ab, ob Christopher Rudek bleibt, letztendlich. Mit dem Lukas Dietrich, heißt er Lukas? Meine ja. Mhm. der ist ja wirklich, er hat ja auch bewiesen, dass er in der zweiten Liga ein richtig guter Keeper ist. Das ist ja der eine Teil des Gespanns. Und wenn der zweite Christopher Rudek ist, dann braucht man natürlich jetzt auf der Torhüterposition nicht mehr irgendwie jemanden in der Rotation. Es stimmt aber, du hast recht, genau, es ging noch um den dritten Torhüter. Da war das eben noch nicht ganz klar, weil ich glaube ja, Luis Oberosler wird in Dormagen spielen. Da geht ja, man kann ja da nicht dann rumtauschen. Ist ja beides zweite Liga. Von daher braucht man da ja vielleicht noch einen dritten eben, auch fürs Training. Und ja, wenn dann einer mal wirklich ausfällt, genau, da kann noch was kommen. Aber das ist ja klar, das ist natürlich keiner, der damit rechnen kann, sehr, sehr oft zu spielen. Also ist da nicht damit zu rechnen, dass das ein richtiger Hochkaräter ist. Oder irgendjemand, der kommt aus der Rente oder so, ne? Wer weiß, ne? Aber ansonsten, ich glaube, das ist dann zu vernachlässigen. Es ist dann eine sehr interessante Position, wenn Christopher Rudek nicht bleibt, ne? Also Rudek würde ich mir natürlich sehr wünschen, kann ich hier so sagen, ne, dass er bleibt. Also erstmal ist es ein Top-Zitatgeber, sehr unterhaltsam, ja. Immer, kannst du bestätigen wahrscheinlich.
Absolut, ja. Absolut. Wir können auch sagen, ohne Christopher Rudek wissen wir nicht, ob es den BRC-Podcast nächste Saison noch gibt.
Oh, ja. Ja, Rudi, wenn du das hier hörst. Aber das ist das eine nur. Das andere ist, ich glaube, dass Rudi jetzt der dienstälteste Spieler beim BRC ist. Wenn ich jetzt nicht völlig schief gewickelt bin und ich einen einfach vergesse hier. Ja, er müsste auch schon eine Saison länger da sein als Thomas Spabak. Also Babak ist auch schon lange dabei. So, und so, Thomas Spabak hat für die zweite Liga ja schon unterschrieben, auch ein gutes Zeichen, finde ich. Und ja, das wäre natürlich cool, wenn Christopher Rudek so als Franchise-Spieler dann da bleibt. Also würde mich persönlich sehr freuen und wäre auch für den Verein und für die Fans eine sehr, sehr coole Sache.
All das gilt es jetzt zu planen, auch wie dann die Vorbereitung weiterläuft für das neue, wenn auch nicht mehr ganz so neue Trainergespann. Anna Gunnarsson und Markus Pütz vor knapp anderthalb Wochen nach der Pressekonferenz des Bergischen HC mit Blick auf das Saisonende und die anstehenden Verhandlungen habe ich mit den beiden kurz gesprochen.
Was war für euch die Entscheidung, Ja zu sagen, der Grund dafür?
Ja, viele Sachen. Erstmal haben wir diese Chance bekommen, als Trainer zu sein, letzte 7 Wochen. Unsere Arbeit, letzte 7 Wochen war schon wirklich gut, auch mit der Mannschaft. Und wir haben auch in langen Jahren uns kennengelernt. Wir haben hier bei BHC zusammengearbeitet früher. Und und dann hat man auch gemerkt in letzten Wochen, dass wir arbeiten. Und dann kam diese Chance, hier weiter zu bleiben. Und wir sind bereit für das.
Was habt ihr erreicht in den letzten 6-7 Wochen? Was habt ihr gemeinsam anders machen können?
Wir haben ein bisschen von der Spielidee was weiterentwickelt, was vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Zeit davor. Wir hatten eine sehr gute Stimmung mit der Mannschaft erzeugt, was dann auch sicherlich jeder gemerkt hat. Wir hatten eine schwere Hypothek. Wir haben es leider sportlich nicht ganz geschafft, das, was wir uns vorgestellt haben. Trotzdem einen Schritt in eine Richtung gemacht, der für uns wichtig war, um auch ein Zeichen zu setzen an den Verein, dass es weitergeht und dass wir mit dem nicht zufrieden waren, was wir vorher gezeigt haben. Und den Weg wollen wir weitergehen. Wir sehen es auch einen Schritt als Verantwortung, als alte BHCler, hier dem Verein auch wieder das zu geben, was man ein bisschen verloren hat. Und das machen wir mit voller Überzeugung, mit großer Motivation. Und wir freuen uns dann jetzt auf diese Zeit.
Ja, BHC-Identität wecken. Ihr beide habt sie aufgesogen, du auch schon sehr intensiv. Was heißt das für dich in deiner Rolle als Trainer?
Ja, wie du sagst, ich habe hier 11 Jahre gespielt unter Sebastian Hinze. Wir wollen uns natürlich finden und ich denke, wir haben das schon letzte Wochen gezeigt, wo wir hingehen wollen und mit unseren Spielideen. Und da wollen wir gerne weiterarbeiten.
Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, du hast gerade gesagt, wir sind eine Person. Also wie funktioniert ein Trainer, ein gleichberechtigtes Trainerteam? Wie wollt ihr funktionieren?
Also erstmal haben wir Gespräche grundsätzlich auf Augenhöhe. Jeder bringt seine Dinge mit ein und wir können uns da gegenseitig befruchten in der Art und Weise, wie wir die Mannschaft entwickeln wollen und in welche Richtung wir gehen wollen. Und das hat sich in der Trainingsarbeit jetzt auch schon sehr gezeigt, dass wir da jede einzelne Phasen auch für sich leiten, wir uns aufteilen können. Ich sicherlich eine Kapazität mit den Torhütern mit reinbringe. Arno hatte in den letzten Jahren einen Schwerpunkt, sich auf die Außenspieler mit zu konzentrieren. Wir aber da ein Rundumpaket bilden wollen und bilden werden. Und auch in der Coaching-Situation war es ja auch so, dass wir da beide agiert haben an der Seitenlinie. Und so wollen wir weiterarbeiten. Wir haben das für uns als sehr gutes Konzept empfunden. Die Spieler haben uns das sehr positiv zurückgemeldet, dass sie auch mit unserer Arbeit sehr zufrieden waren und dadurch auch ein Wunsch von der Mannschaft kam, dass wir das auch weitermachen sollten. Und der Sache gehen wir jetzt nach und wir versuchen dort wieder was aufzubauen, einen Reset-Knopf mitzudrücken und werden dann auch mit der Mannschaft nochmal genau definieren, wofür wollen wir stehen, wofür wollen wir wirken, einmal als Verein für die Zuschauer, für die Region, für den Jugendbereich. Es gibt viele Aspekte, die man da jetzt nennen kann, aber das werden wir gemeinsam mit der Mannschaft entwickeln in einem Prozess und wir freuen uns drauf.
Ja, wir hatten das ja schon so ein bisschen vorab spekuliert, beziehungsweise du hast es, glaube ich, sogar in der letzten Folge sogar gesagt, ne? Wenn der BRC in Liga 2 bleibt, dann bleibt es auf jeden Fall bei den beiden.
Jetzt ist es so oder so, so gekommen. Jetzt hat man es ja noch im Vorfeld der Schiedsverhandlung so geklärt mit Arnor und Markus, die auf jeden Fall beide einen sehr motivierten Eindruck machen. Ne? Also ich glaube, dass das Package ist schon schlüssig.
Ja, absolut. Also es passt halt auch zur BHC, diese Lösung. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer der vorigen Folgen so gesagt habe, aber ich finde, es passt hundertprozentig zur Lösung, da jetzt keinen externen zuzuholen, so nach dem Motto, ja, die Kraft in uns, ne? Was man ja gerne so sagt und gerne dann eben auch lebt. Und was ja dann auch der Punkt ist, wo man den Eindruck hatte, dass das letzte Saison verloren gegangen ist, ne? Und dass man dann genau dann quasi aus dieser Kraft heraus von innen ein Trainerteam nominiert, die sich ja auch sehr gut verstehen und halt auch, naja, mal einen Kompromiss finden müssen, wenn sie doch mal unterschiedlicher Meinung sind und das hinkriegen, ohne sich zu verletzen, dann ist das natürlich ja wunderbar für den BHC. Und ich bin gespannt, wie das dann eben auch sportlich funktioniert. Also jetzt in der ersten Liga ging es ja alles über Leidenschaft, Wille und ne, also das war ja dann mehr die Geschichte, dass die Mannschaft wieder so auftritt, wie man sich das wünscht. Was ja dann auch passiert ist, man hat das Spielsystem relativ einfach gemacht, Abwehrtempo, ohne jetzt da taktische Finessen dann einzubauen. Und ich bin gespannt, wie das dann eben wird, wenn es dann schon ein bisschen kleinteiliger noch wird. Ja, also ich finde, die Lösung passt sehr gut. Ob das die beste Lösung ist, das weiß man natürlich nie. Aber man kann sagen, die externe Lösung, die man reingeholt hat mit Jamal Nagy, hat eben nicht funktioniert. Das kann man mal festhalten. Und damals der Weg, Sebastian Hinze, auch einen ehemaligen Spieler, ja, als Trainer einzustellen, der auch da dann die Lizenzen ja schon hatte. Und dann wirklich, das war ja eine Ära von 10 Jahren, da kann man ja schon sagen, dieser Weg hat sich gelohnt. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch funktioniert. Das sind natürlich sehr, sehr große Fußstapfen. Mal gucken, ob Arno und Markus dann irgendwann im Team auch zu den Rhein-Neckar-Löwen gehen. Aber es dauert ja noch 10 Jahre.
Da ist jetzt Frau Kettemann nicht mehr da. Ja, der BHC auf dem Weg zurück zu sich selbst. Genau das, was du angedeutet hast. Ja, das habe ich so ähnlich von Jörg Föste, dem BHC-Geschäftsführer, vor 1,5 Wochen gehört. Ihn habe ich auch genau dazu befragt. Und was er dazu antwortet, fand ich durchaus nachdenklich stimmt.
Wir haben in diesem Jahr über weite Strecken ganz viel von dem verloren, was den Bergischen HC ausgemacht hat in all den Jahren. Wir haben, wenn man so will, unsere innere Mitte verloren. Und das ging von Kabine über Trainingseinsatz, über Umgang miteinander bis hin zur Auffassung darüber, wie man den Bergischen HC repräsentiert und vertritt. Und da gab es in diesem zurückliegenden Spieljahr so viele Abweichungen von dem, wie wir uns das vorstellen, wie es noch nie der Fall war. Und das ist letztlich auch das, was wir umgehend ändern müssen. Und das können wir mit Markus und Arnor ideal tun. Es ist geradezu die Bestbesetzung, weil sie einfach das verkörpern, was den Bergischen HC immer ausgemacht hat. Das war Aufrichtigkeit, das war Kampfeswille, das war eine klare Haltung in jeder Situation, die sich der Verein zu stellen hat. Und die beiden sind einfach die Bestbesetzung. Und wir sind sehr dankbar und froh, dass wir das jetzt auch 6-7 Wochen lang mit anschauen durften, wie sie genau das wieder, diesen Geist wieder in den Verein bringen konnten, der tatsächlich fast ausgehaucht hatte und jetzt wiederbelebt worden ist. Und das ist eine Freude mit anzusehen. Und deswegen auch genau das, was wir uns alle erhofft haben, dass wir jetzt wieder aufstehen und den BHC wieder so repräsentieren können, wie uns die Fans lieben.
Jörg Föste, späte Erkenntnis, könnte man kritisch anmerken, aber dann doch am Ende eine, ja, das auch so offen zu formulieren, schonungslose, selbstkritische Bilanz.
Ja, absolut. Hat mich dann in dieser Klarheit in dem Moment auch gewundert, muss ich sagen. Ja. Und ist halt so im Rückblickend, das wird als Saison des Rückschlags in Erinnerung bleiben. Ne? Denn dass man absteigt, damit hatte natürlich im Vorfeld, also echt bei aller Liebe, da hatte vielleicht jemand, der sich das wünscht, hat sich gedacht, der BRC, ja, vielleicht steigt er ab. Aber wenn man da einigermaßen realistisch drauf geguckt hat, hat keiner damit gerechnet, dass der BRC in den Abstiegskreis gehört.
Hast du schon eine Einschätzung? Man muss ja in der Tat auch wieder neue Namen dann lernen. Also, sie sind nicht völlig neu, aber ne, das ist wieder nach Coburg, nach Ludwigshafen, TV Hüttenberg, Tom. Endlich wieder der TV Hüttenberg in deinen Spielvorberichten. Nein, hast du eine grobe Einschätzung, also zu der Frage, tja, wie realistisch ist das Ziel direkter Wiederaufstieg mit Blick auf das Feld der Mannschaften in Liga 2 aktuell?
Ja, also klar, der BRC wird das nicht so super offensiv kommunizieren. Aber Fabian Gutbrot hat mir zum Beispiel auch an diesem Pressetermin schon gesagt, er hält den Aufstieg für kompliziert, aber natürlich ist das unser Wunsch und Ziel. Ja, machen wir uns nichts vor. Klar willst du als BRC, der jetzt ein Etat von 5,2, das wurde auch gesagt, 5,2 Millionen wahrscheinlich hatte für diese abgelaufene Saison, da möchtest du ja nicht dann sehr lange dich in der zweiten Liga aufhalten. Wie offensiv das dann formuliert wird, sei mal dahingestellt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man antritt, um irgendwie einen gehobenen Mittelfeldplatz zu erreichen. Ja, wie realistisch ist das? Am stärksten Rückraum rechts, das finde ich unfassbar gut besetzt. Also eine der Positionen jetzt, die ja ein richtiges Problem in dieser letzten Saison war und eigentlich ja seit 2 Jahren ist. Und jetzt hat man in der zweiten Liga plötzlich einen Elias Scholtes, der höchstwahrscheinlich relativ kurz nach Saisonstart dann auch wieder fit ist. Der hat ja schon teilweise in der ersten Liga richtig rumgebombt. Und wird die zweite Liga, wenn der einmal heiß läuft und man ihn nicht auf die Bank setzt, wirft er wahrscheinlich mal eben 10 Tore oder so. Also ist jetzt, ich möchte die zweite Liga auch nicht unterschätzen, aber ich glaube schon, dass er doch da viel Potenzial hat. Djibril Mbengue auch, also ist ja auch ein wahnsinnig athletischer Typ. Das ist der Unterschied, erste, zweite Liga ist gigantisch und bei ihm auch übrigens, da hat mich erstaunt, dass er für die zweite Liga unterschrieben hat. Klar kann man sagen, ja, gerade offensiv ist er natürlich, war er schon enttäuschend die letzten 2 Jahre. Doch so im Großen und Ganzen kann man das sagen. In der Deckung war er immer ganz gut oder auch sogar sehr gut teilweise. Aber ich glaube auch, dass der auch offensiv eine richtige Bereicherung ist. Und dann haben sie noch zusätzlich verpflichtet Johannes Wasilewski von der HSG Nordhorn-Lingen, der, ich meine, in der Top 10 der Gesamttorschützen der zweiten Liga diese Saison war. Also da muss man, das ist ja wirklich Luxusproblem auf Rückraum rechts plötzlich. Von daher, da mache ich mir gar keine Sorgen. Rückraum links wird spannend. Stutzke, Andersen bleibt einer von den beiden. Beide wären natürlich richtig Hammer für die zweite Liga. Wenn keiner bleibt, dann bräuchte man da sicher noch einen. Spielsteuerung, ich glaube Morante, Maldonado und Babak, das funktioniert. Am Kreis bleibt Frederik Ladevogelt, dann bist du da natürlich gut besetzt oder zumindest solide genug besetzt, hoffentlich, wenn man die Gesamtposition da sieht. Wenn er nicht bleibt, dann braucht man natürlich auf jeden Fall noch einen wirklich guten Innenblockspieler und noch einen, also einen wirklich guten Kreisläufer, irgendwie eine Kombination daraus. Tor hatten wir drüber gesprochen, die Außen sehe ich gut besetzt. Yannick Fratz, Noah Bayer, beides gestandene Erstligaspieler. Ja, ich glaube, da sind wir dann schon mit durch. Und wenn man dann noch sich da noch gezielt auf 1, 2 Positionen verstärkt, je nachdem, wer da eben bleibt und wer eben nicht, dann sehe ich den BRC da schon sehr, sehr weit vorne dabei. Also, ich meine, ne, Potsdam ist mit einem Kader jetzt aufgestiegen, mit einem ganz, ganz jungen Kader haben die den Aufstieg geschafft. Also man kann ja Bob Hanning, sehr streitbare Figur, ne? Da ist sich Handball Deutschland ja auch nicht einig über Bob Hanning, aber man kann nicht sagen, dass der nichts kann. Also dass er damit Potsdam da aufgestiegen ist, das ist schon eine Nummer. Und ja, also es zeigt ja schon, dass die zweite Liga dann auch zu knacken ist. Das kann man schon als BRC dann schaffen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also es ist zumindest meine große Hoffnung, dass die Fahrt nach Konstanz, die ich nicht machen werde, wenn es einen Stream gibt, aber dass die Fahrt nach Konstanz dann auf eine Saison beschränkt ist.
Wo man das und wie man das dann alles guckt, damit werden sich die Fans dann auch die nächsten Wochen beschäftigen. Eine logistisch-organisatorische Frage ist zumindest schon noch geklärt worden vorab. Es wird dann in der nächsten Zweitligasaison keine Spiele mehr im Dome geben. Da wird der BRC bis auf weiteres sieglos bleiben, weil man dort nicht mehr spielen wird. Allerdings wird weiter in der Ex-Philips-Halle, Mitsubishi Electric-Halle in Düsseldorf gespielt und der Uni-Halle, nicht in der Klingenhalle, offiziell aus organisatorisch, logistisch Kostengründen. Vermutlich auch, das ging mir noch so dazu durch den Kopf, naja, wenn man Düsseldorf, schätze ich mal, halten muss bis auf weiteres, um sich da auch noch die Unterstützung der Sportstadt Düsseldorf zu sichern, oder? Da wird man nicht sagen können, wir kommen jetzt nicht mehr.
Gut, das weiß ich nicht, was man machen kann. Ich kenne ja die Vertragslage nicht. Aber klar, wenn die Sportstadt Düsseldorf dann dabei bleibt, dann sollte man schon auch da spielen. Und ich glaube auch, dass man natürlich für gute Spiele in der zweiten Liga, muss jetzt nicht konstant sein, aber es gibt ja viele Gegner, die auch in der Nähe liegen, dass man da auch einige Top-Spiele in der Mitsubishi Electric-Halle machen kann. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Verhältnis irgendwie 50-50 ist. So vielleicht 3-4 Top-Spiele halte ich eher für das Realistische und der Rest dann eben in der Uni-Halle Wuppertal. Ja, keine Klingenhalle, immer natürlich ein Reizthema, auch für Solinger. Traurige Sache. Ich kann den Schritt weg von der Klingenhalle, kann ich ja wirklich voll verstehen, was die erste Liga betrifft. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Da musste man diesen Schritt gehen. Das sehe ich voll. In der zweiten Liga denke ich persönlich natürlich auch, es wäre schon schön, da zu spielen. Auf der anderen Seite, man möchte eine Aufbruchstimmung erzeugen, nach vorne gucken, man möchte möglicherweise wieder aufsteigen, man will Partner für sich begeistern und dann, ich muss die auch in der zweiten Liga in den Mattenraum einladen. Also das ist, es ist auch dort schwierig, so sehr ich mir, naja, ich sag mal, aus nostalgischen Gründen oder was ist das? Ja. Romantischen Gründen, die Klingenhalle wünsche. Ich persönlich. Vielleicht auch du.
Du warst gerade Macher, spricht über Romantik. Jetzt, ja. jetzt trifft es ein bisschen.
Ja, jetzt ab. Müssen wir aufhören gleich, ne? Aber was ich noch sagen wollte, tatsächlich, bevor wir aufhören, es sind natürlich ein paar ätzende Fahrten dabei. Dessau, Roßlau, HCL Florenz, das ist Dresden, Konstanz, alles nicht um die Ecke, Lübeck auch nicht. Aber es sind auch deutlich mehr sehr kurze Fahrten drin als in der ersten Bundesliga. Ich habe das eben mal rausgesucht. Also es müssten 9.
Hamm, Hagen, Essen.
Ja, Ferndorf ist auch aufgestiegen.
Ja, wo ist Ferndorf?
Ferndorf ist, glaube ich, da bei Gummersbach irgendwie in der Nähe. Okay, ist auch nicht so weit. Also das ist alles so im 200 Kilometer Maximalbereich. Ja. Das ist natürlich ganz nett. Also auch dann für Fans, um die Mannschaft dann auch zu begleiten. Das ist deutlich mehr als in der ersten Bundesliga. Also wenn man mal einen Vorteil da sehen möchte, deutlich mehr kurze Fahrten. Also mehr als die Hälfte der Gegner ist das. 9 von 17, meine ich, sind's, die relativ kurze Fahrten haben. Aber nagel mich nicht drauf fest. Wo liegt Großwallstadt?
Hessen.
Ja, müssen wir mal gucken, wie weit das weg ist. Ob das auch unter 200 liegt, dann wären es schon 10.
Neue Zeiten brechen beim BRC an. Das merkt man daran, dass Jörg Föste tatsächlich Urlaub macht. Und das wäre ja eigentlich Tradition gewesen, dass wir den BRC-Geschäftsführer Sport einladen zu einem Saisonabschlussinterview. Er macht tatsächlich Urlaub, aber hat dieses in unserem Interview kürzlich noch dagelassen zu seinen Aussichten und Hoffnungen und Wünschen für die kommende Saison.
Wenn wir eins gelernt haben aus dieser Spielzeit, dann ist es dass der kurzfristige sportliche Erfolg nicht über allem stehen darf, sondern dass wir das erste Ziel haben müssen, wieder zu uns selbst zu finden. Dass wir unsere Kraft in uns wieder entwickeln müssen, dass wir tatsächlich intern zueinander stehen und helfen, dass wir uns auch nach außen verkörpern. Also das ist der BRC, den alle sehen wollen und den wir lieben. Und wir haben uns einfach im vergangenen Jahr komplett selbst verloren. Und wir haben uns selbst nicht mehr gemocht. Und das ist eine unerträgliche Situation für all diejenigen gewesen, die hinter den Kulissen arbeiten. Und das darf nie mehr vorkommen. Daran müssen wir arbeiten. Das haben wir auch versäumt. Das haben wir auch schlecht gemacht. Wir haben es auch zu spät erkannt. Das hat nicht mit einzelnen Personen zu tun, wohlgemerkt, sondern das ist ein schleichender Prozess gewesen, der viele, viele Personen ergriffen hat. Und das darf uns nie mehr passieren, sondern wir müssen vor Kraft strotzen, wir müssen aufrecht sein, wir müssen zueinander stehen. Und das haben wir im vergangenen Jahr einfach über weite Strecken vermissen lassen.
Soweit Jörg Föst. Ich habe übrigens währenddessen Tom nachgeholt, ich habe gerade völlig Blödsinn geredet. Großwallstadt ist nicht in Hessen.
In Bayern?
Ja, in der Tat, ich hatte im Kopf, der Main fließt da noch entlang und alles, was Main, da denke ich dann immer automatisch erstmal an Hessen. Nein, es ist Unterfranken.
Okay, das ist halt doch eine weitere Fahrt.
Ja,
dann müssen wir das ja alles, meine Güte, was für eine, was für eine Unwissenheit wir da ausgestrahlt haben, da zu denken, das könnte im 200-Kilometer-Raum sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Das ist ja peinlich.
Na. Zwischen Lübeck, Schwartau.
Man muss ja auch dazu stehen, wenn man keine Ahnung hat.
Man, ne? Absolut. Man
muss auch dazu stehen.
Ja, wir müssen ja auch was zu tun haben. So Erstliga kann jeder, Tom.
Zumindest wusste ich das Ferndorf. Hoffe ich. Muss ich ja nochmal nachgucken, ja? Aber ich meine wirklich, dass die nicht so weit weg sind.
Ja, den Rest kennen wir. Barling kennen wir ja schon, Hamm, Elbflorenz, TuS N, Lübbecke, Minden, Coburg, Hagen, Ludwigshafen, Lübeck, Schwartau, Nordhorn, Lingen, Essen, Hüttenberg, Dessau, Roßlau, Großwaldstadt, Minden, hatte ich schon, Dormagen, Konstanz und Ferndorf.
Ja, beinahe wäre Eintracht Hildesheim aufgestiegen statt Konstanz. So, Ferndorf 1:24, wenn man jetzt losfährt.
Warum?
Wie warum?
Warum soll ich jetzt? Nein, Quatsch. Ganz, ganz alberner Scherz. Okay. Nichtsdestotrotz, nur um das mal erwähnt zu haben, ich meine, man darf sich ja immerhin freuen, auch als bergischer Handballfan, dass der VfL Gummersbach europäisch spielt.
Ja, super, Thorsten. Ich freue mich.
Heiner Brand freut sich bestimmt.
Ja, ja, ja. Also die Situation, das muss man ja dann ehrlich sagen, vor ein paar Jahren hatte der BRC dem VfL Gummersbach einen Rang abgelaufen. Er hat sich jetzt gerade gedreht, ja. Natürlich. Ne? Aber mal gucken, wie lange das so bleibt. Es kann ja auch auf eine friedliche Koexistenz irgendwann auslaufen. Ne? Es muss ja nicht immer einer in der zweiten Liga spielen, ein anderer in der ersten sozusagen. Ach ja.
Das stimmt. Jede Menge Zweitliga-Handball bei den Herren und auch bei den Damen, wie du ja auch schon festgestellt hast, dieser Tage in der Absolut. Zeitung. Mit den BHC-Damen und dem HSV Gräfrath. Ja, was hast du? Was wären so deine Wünsche, Hoffnungen für die kommende Saison?
Ja, ich wünsche mir natürlich den Aufstieg. Also, das ist natürlich einfach schöner, Spiele gegen den THW Kiel zu haben, obwohl man immer verliert. Aber auch, die Creme de la Creme des Handballs sozusagen hier vor der Haustür dann sozusagen dann begrüßen zu können, zu sehen, darüber zu schreiben, darüber zu berichten, das ist auch aus persönlicher Sicht natürlich viel schöner. Eine Sache muss man dann vielleicht auch mitteilen, die Saison war schon aufreibend, die ganze Geschichte mit dem sportlichen Misserfolg, Jamal Nagy, dann der sportliche Aufwind, dann kam diese Lizenzierungssache dazu. Das ist schon was, da hat man, ja, das macht man nicht alles so nebenbei. Da muss man sich schon so ein bisschen reinknien. Puls ist generell ein bisschen höher. Sagt mir auch mein Kardiologe, ist alles nicht so toll gerade. Und hoffe ich natürlich, dass in der zweiten Liga vielleicht so ein klein bisschen Ruhe reinkommt, weil man mehr gewinnt. Das ist vielleicht eine diesbezüglich etwas entspanntere Saison auch wird. Ein oder andere Skandal weniger wäre ganz nett.
Wir nehmen es auch völlig skandalfrei. Dass wir hier nur noch im Podcast für die Skandale sorgen.
Ja, aber was wir hier alles geredet haben diese Saison, ja. Thorsten, das ist ja der Wahnsinn. Das war immer so eine lockere Runde mit Spielern und so, alles fluffig und Spaß. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es ist alles noch so ernst. Ne? Hm. Ja.
Deshalb sagen wir an dieser Stelle einfach mal Danke, auch an die, die uns hier besucht haben im Laufe der Saison. Da waren spannend, lustig, nachdenkliche Gespräche dabei. Vor allem aber auch an alle euch da draußen. Hier und da hören wir mal ein bisschen was, bekommen ein bisschen Feedback, auch aus den Fanclubs von den Menschen, die diesen Podcast Folge für Folge von der ersten bis zur letzten Sekunde durchhören. Euch allen da draußen ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und euer Feedback, was uns immer wieder erreicht hat und vor allem fürs Reinklicken in diese Löwenzeit.
Absolut. Das ist auch jetzt tatsächlich, das hat sich gemehrt, dass man auf den Podcast angesprochen wird. Das ist tatsächlich so. Da gibt es dann auch manchmal noch die eine oder andere Nachfrage.
Rademacher, sind Sie nicht der aus dem Podcast?
Naja, du kannst ja bestätigen, ich bin inzwischen dein Vorzimmer, weil die denken, ich mache ja hier am Radio den Podcast, ich muss hier der Chef sein. Ne?
Das finde ich wiederum bedenklicher, dass... Es gab in der Tat in den letzten Wochen ein paar spannende Anfragen, wo Menschen, die was von mir oder was vom Radio wollten, sozusagen dann über Tom gegangen sind. Da müssen wir beide vielleicht noch an unserem Image arbeiten.
Ach ja, ist ja nicht so schlimm, dass man, ist, für mich ist es okay.
All das, was in den kommenden Tagen und Wochen sich noch tut, wie jetzt die Personalien sich entscheiden beim Bergischen HC, wie dann auch die Vorbereitung ab, wann soll es losgehen, Mitte Juli irgendwann, ne? Soll es... Glaube ich, losgehen, 15., ja. 16., irgendwie sowas.
Ich meine, das muss dann Montag sein, vielleicht der 20. Juli, muss mal gucken, ob das Montag ist, ist die erste Einheit und in der Woche davor finden die
Medical Checks.
Medical Checks statt, genau.
All das werdet ihr verfolgen können im Solinger Tageblatt, im RGA, in den Sportteilen, bei Radio RSG. Wir sagen danke nochmal fürs Reinhören, wünschen Ihnen und euch da draußen einen guten Sommer. Ich muss mir das kurz erklären, wenn es zwischendurch mal kurz geraschelt hat, liegt das daran, wir stehen im Radio RSG-Studio, das geflaggt ist in Schwarz-Rot-Gold, passend zur Fußball-WM. Und an Toms Mikro hängen so Girlanden. Und wenn es zwischendurch mal raschelt, dann sind das die Girlanden.
Hört man die?
Ja. So, dein EM-Tipp?
Deutschland.
Wir müssen ja irgendwas tippen hier.
Deutschland.
Irgendwas zu tippen haben.
Deutschland.
Halt mir bei.
Ich war nie, habe ich einen Ergebnistipp richtig in den 6 Jahren, in denen wir das hier machen. Ja, kein einziges Ergebnis richtig.
Ne? Aber jetzt
Tendenzen habe ich richtig.
Ja, absolut. Jetzt mal mit dem Fußballtipp, das wäre es doch.
Ja.
Ach, das wäre schon was, oder?
Wenn Deutschland ja, das Ding holt. Komm, das muss man noch, da kann man jetzt nicht. Natürlich habe ich auch Zweifel irgendwo, irgendwie, aber doch, Deutschland.
Einen guten Sommer. Euch da draußen eine spannende EM-Zeit, eine gute Sommerpause und wir freuen uns auf alles, was da in der nächsten Saison kommt. Danke fürs Reinhören.
Hast du denn jetzt amtlich auch auf Deutschland getippt?
Ich aber sehr gerne. Soll ich es dir noch irgendwie, soll ich mir noch einen Finger anritzen? Soll
ich
dir noch
okay, ich habe das noch nicht genau mitbekommen.
Hinstempeln, doch, nein.
Ich habe das bestätigt haben.
Wobei, das könnte dich jetzt wieder skeptisch machen. Ich habe in unserem, das kann ich verraten, es ist ja auch nicht mehr revidierbar, in unserem redaktionsinternen Tippspiel, habe ich auf Deutschland als Europameister getippt. Mhm. Man muss allerdings auch dazu sagen, in unserem redaktionsinternen Tippspiel dürfen unter anderem auch meine Frau und mein Sohn mittippen. Stand gestern war es so, ich bin Letzter, mein Sohn ist Erster. Der wird 10 demnächst und hat deutlich mehr Ahnung von Fußball als ich. Aber gut. Aber er hat sich gewünscht, nächste Saison mal zum BRC-Podcast mal dabei zu sein.
Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich in dem Tipp bei euch?
Es sind so roundabout 15, 17 Leute. Also überschaubar noch, aber...
Ich glaube, wir haben 37 im Büro.
Weißt du, was mir gerade einfällt?
Mhm.
Ich muss das Spiel, was gleich anfängt, noch tippen. Tom, danke dir fürs Reinkommen. Das war, an dieser Stelle beenden wir den BRC-Podcast.
Ja, dann.
Danke fürs Reinen. Ja, danke. Ja, für die schöne Zusammenarbeit. Meistens im Studio, auch mal virtuell zusammengeschaltet von zu Hause.
Ja, bis 2 Uhr nachts so ungefähr.
Ja, ne? Das war auch eine sehr special Folge nach dem Nagy-Abschied.
Du hast meinen Keller gesehen.
Ja.
Ja. Ja, ja. Nee, hat mir auch Spaß gemacht. Auch diese Folge, tatsächlich. Ne? Ja, leider halt hat sportlich nicht geklappt, aber nächstes Jahr dann wieder.
Und nachdem wir alle mal den Keller gesehen haben, geht's nächste Saison wieder aufwärts. In diesem Sinne, danke dir, Tom. Euch eine gute Zeit. Wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.